Christen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Eigentlich. Sie dürften es sein. Manchmal ist der Alltag nicht ganz so glücklich. Ich habe hier eine Steigerung genommen, glücklicher. Die nächste wäre natürlich am glücklichsten. Aber ich glaube, das sind wir tatsächlich erst, wenn wir bei Jesus sind. Okay? Also irgendwann sind wir auch am allerglücklichsten. Und ich will über dieses glücklicher sein. Warum sollten Christen glücklicher sein als der Rest der Mensch, als der Rest der Welt? Wir haben einen Gott, an den wir glauben, der unbedingt Beziehung mit dir und mir haben möchte. Und das hört hier nicht in diesem Raum auf, auch nicht in diesem Dorf oder in diesem Kanton oder in diesem Land, sondern es erstreckt sich weltweit. Dieser Gott will unbedingt Beziehung haben und hat alles dafür getan, um es möglich zu machen. Ich bin tatsächlich früher, als ich noch jung war, mit der Römerstraße aufgewachsen und ich fand die eigentlich noch immer recht praktisch, weil du dir Sachen gut merken konntest. Bei mir hat's vibriert, aber es kommt noch nichts. Dankeschön. Kapitel 3, 23. Alle haben gesündigt. Das Wort erkläre ich später noch. Sie sind schuldig geworden. Dann geht's weiter mit dem, 6,23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Weiter geht's mit 5,8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 10,9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und dann der letzte, wichtigste und coolste Vers, 5 Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerettet sind, für recht gehalten werden, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die gute Nachricht, von der wir vorhin in einem Lied gesungen haben. Das ist die gute Nachricht, woran wir hier im Nordern glauben und ganz, ganz viele Glaubensgeschwister weltweit haben. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern, Gott loben, danken und ihn anbeten. Das Problem ist, wir verkacken es einfach zu oft. Die Beziehung zu Gott kann man erklären wie mit einer Eltern-Kind-Beziehung. Als ich ganz klein war und in die Grundschule kam, weiß ich noch ganz genau, als ich das erste Mal einen Füller in der Hand hatte. Heute schreibt man sehr wenig mit Füllern, aber damals mussten wir mit Füllern schreiben. Ich fand das hochinteressant und habe ganze Kinderbücher abgeschrieben, zum Leidwesen meiner Mama, weil ich es natürlich noch den Lehrern gezeigt habe und die Lehrer gedacht haben, meine Eltern zwingen mich, Bücher abzuschreiben. War schwierig für meine Eltern, mir war das egal, ich habe weiter abgeschrieben. Mir hat das Gefühl gefallen, wie der Füller auf dem Papier war. Und ob du dick oder dünn schreiben konntest, je nachdem, wie fest du drauf gedrückt hast. Und mich haben Worte unglaublich fasziniert. Wie einzelne Buchstaben plötzlich Sinn machen. Wie ganze Sätze plötzlich mir eine Welt offenbarten, die ich nicht kannte vorher. Ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Irgendwann wurde ich älter, das war gar nicht so viel später. Und dann habe ich den ersten Kugelschreiber in meiner Hand gehabt. Und was mich daran faszinierte, war, wie unglaublich feine Linien ich machen konnte. Das fand ich richtig cool. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und mein Papa merkte schon, wenn das so weitergeht wie mit einer ersten Linkshänderschere. Ich bin Linkshänder, ich habe als kleines Kind eine Linkshänderschere bekommen. Und als ich das erste Mal richtig schneiden konnte, für mein Verhältnis, habe ich alles zerschnitten. Vorhänge, Babyhaare, Klamotten, Pflanzen, es war völlig egal. Innerhalb von einer halben Stunde sah die Wohnung anders aus als vorher. Ihr könnt euch vorstellen, als ich jetzt einen Kugelschreiber hatte, den man nicht mit einem Tippex einfach wegmachen konnte, oder auf jeden Fall nicht einfach wegmachen konnte, hatten sie ein kleines bisschen Angst um die Einrichtung ihrer Wohnung und haben gesagt, Doro, du darfst weiterschreiben mit dem Kugelschreiber. Auf keinen Fall, unter keinen Umständen, außerhalb von einem Blatt Papier. Und nur das Blatt Papier, was wir dir geben. Keine Rechnungen, keine Bücher, nichts anderes. Das ging auch eine Zeit lang gut. Das haben sie mir ziemlich eingebläut. Ziemlich eingebläut. Eines Tages hatte ich Besuch von einer Freundin und wir hatten eine unglaublich gute Idee. Die war so großartig, dass ich den Rat meiner Eltern beziehungsweise, naja, schon auch eine sehr krasse Wegweisung, nicht mehr so im Kopf hatte. Wir waren fasziniert von Tattoos in dieser Zeit. Boah, ey, voll krass, du kannst machen, was du willst und dann hast du es immer bei dir. Das fanden wir super. Und haben gedacht, naja, so Tattoo stechen, ich glaube, das sind Schmerzen, macht man nöt, aber wir haben ja einen Kugelschreiber. Und da können wir unsere Beine mit anmalen. Und ich sage euch, das war großartig. Weil wir konnten so feine Linien machen, wie es mit einem Füller nicht möglich war. Wir konnten auch Sachen ganz dick ausmalen. Und wir haben gedacht, wir werden die besten Tattoo-Vormaler als ever. Haben wir kurzzeitig gedacht, bis wir dann das Ergebnis gesehen haben und gemerkt haben, es ist gar nicht so leicht, auf dem Oberschenkel zu malen. Irgendwann kam der Moment, ich glaube, Papa findet das nicht so cool. Ist wenigstens keine Rechnung, aber ich glaube, er hat da nicht so Freude dran. Komm, ist nicht schlimm. Ich gehe schnell ins Bad, wasch mir das ab. Ich habe so lange geschrubbert, bis es knallrot war. Und kein mini bisschen ist abgegangen. Und da dachte ich, schade, dass das passiert ist. Und ich habe hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Und ich wusste, es gibt keinen Weg dran vorbei. Es ist Sommer. Man wird es sehen. Ich bin zu Papa gegangen, habe gesagt, Papa, da ist etwas passiert, ich weiß auch nicht wie. Er kannte meine Handschrift sehr gut. Ich habe gesagt, Papa, das ist voll blöd. Jetzt weiß ich, was du meinst, warum ich es nicht außerhalb vom Papier, was du mir gibst, schreiben soll. Ich werde es nie wieder tun, es tut mir leid. Ich hatte Tränchen im Auge, mein Papa grinste wie immer und sagte, kein Problem, wart mal da. Der ist dann in die Werkstatt gegangen und hat so eine furchtbar raue Paste geholt und die zumindest gut nach Orangen gerochen hat, immerhin. Orangen machte ich damals gar nicht, aber egal. Und rieb mir dann über das Bein und sagt, damit geht's ab. Mein Papa war Hausmeister, der hat ganz, ganz viel mit Öl und irgendwelchen Drecksachen gearbeitet. Der wusste, wie man sich wieder sauber macht. Ich habe mich kleinlaut entschuldigt und er lächelte und half mir wieder, mich sauber zu machen. Und was ist passiert in dieser Geschichte? Ich habe eine ziemlich klare Anweisung bekommen, was ich tun soll oder nicht tun soll. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, es trotzdem zu tun. Meine Argumente kann man heute vielleicht nicht ganz so nachvollziehen. Für mich damals waren sie die allerbesten der Welt. Es ist was passiert, wo jemand, der mir gesagt hat, ich soll es nicht tun, genau wusste, das kommt nicht gut raus. Ich habe es erkannt und habe mich entschuldigt. Was ist passiert? Es kam Chaos in mein Leben. Das passiert, wenn Sünde ins Leben reinkommt. Chaos. Es verschwimmen plötzlich einfach die Linien, die wir kennen, Sachen, die wir gut und schlecht wissen. Chaos kommt hinein. Und Konsequenzen. Sichtbare, in meinem Fall, ja, es war Sommer, jeder hat gesehen, was ich getan hatte. Spürbare, ich habe gewusst, ich habe was Falsches getan, habe mich ganz bewusst gegen den Rat von jemandem entschieden, der eigentlich sehr gut zu mir lurgit, mein Papa. Und ich fühlte mich ganz furchtbar, weil ich wusste, das war nicht so eine Glanzleistung hinterher. Nicht die Glanzleistung meines Lebens. Menschen, die Chaos kennen, die gibt es auch schon in der Bibel. Mit sehr viel dramatischeren Geschichten als bei mir, was ich in der Kindheit erlebt habe. Wir kommen jetzt gerade von Ostern her. Da gibt es Jesus und kurz vor seiner Kreuzigung, am Karfreitag, den feiern wir da, ist er mit Leuten unterwegs, die ihn wirklich gut kennen, die ihn wirklich gern haben. Der eine verrät ihn wegen Geld und der andere leugnet dreimal, dass er ihn überhaupt gekannt hat. Das Verrückte an der Geschichte ist, alle beide haben Jesus gekannt anders als wir heute, nicht durch ein Buch, sondern leibhaftig. Sie haben die Wunder gesehen, die Lehren gehört von ihm, was er anderen Menschen erzählt hat. Sie haben erlebt, was Jesus im Leben anderer bewirkt hat und haben trotzdem Chaos in ihr Leben reingelassen. Wisst ihr, Chaos entsteht einfach so. Wenn wir in die Welt gucken, ist das relativ einfach zu verstehen. Niemand von uns möchte, dass da Sachen passieren und trotzdem passiert es gleich. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Wie reagierst du und ich auf dieses Chaos rein? Jesus sagt, ich vergebe zu 100%. Er hat es auch den beiden Leuten gesagt. Der eine hieß Judas, der ihn verraten hat für Geld, und das andere war der Simon, der ihn dreimal verleugnet hat, gesagt hat, hey, ich kenne den Typen gar nicht, ich weiß nicht, wen du meinst. Der eine hat die Vergebung angenommen, der Simon, und lebte weiter. Und der andere hat sie abgelehnt, weil er sich so sehr geschämt hat und ist gestorben. Er konnte mit seiner Schuld nicht mehr umgehen, er hat sich selbst umgebracht. Der eine lebt, der andere nicht. Wie entscheidest du in solchen Situationen, wenn Chaos kommt? Was tust du, wenn Chaos kommt? Versteckst du dich? Rennst du weg? Machst den Kopf in den Sand? Flucht nach vorne, Aggressivität, irgendwie was tun, Hauptsache ablenken, nochmal weitermachen? Ein anderer aus der Bibel war der David. Einer der schillerndsten Personen, finde ich, muss ich sagen, er war ein Lobpreiser, durch und durch. Er wurde König wie ein Tellerwäscher zum Millionär, könnte man sagen, vom Hirtensohn hin zu einem König. Und nicht nur das, er war nicht einfach nur plötzlich sehr reich, er hatte eine unglaublich wunderbare Beziehung zu diesem Gott, warum wir uns heute hier treffen, dem wir anbeten. Er liebte Gott und Gott liebte ihn. Alles war gut. Und es lief auch recht gut für ihn. Dann kam ein Problem um die Ecke. Es war eine Frau, natürlich. Und diese Frau war unglaublich schön, so schön, dass er nicht widerstehen konnte. Er holte sie zu sich in den Palast, nicht nur dorthin, sondern auch gleich noch ins Schlafzimmer und haben miteinander geschlafen. Er ließ sie wieder wegbringen. One-Night-Stand, ja okay, nicht ganz so sinnvoll, aber ist halt passiert. Blöderweise ist es nicht folgenlos geblieben. Die Frau wurde schwanger, unterrichtet den David, hör mal zu, also wir erwarten jetzt ein Baby. Und die große Frage ist, was tun? Er hat sich für folgenden Weg entschieden. Er war so ein Machertyp, ne? Nicht zurück, sondern vorwärts. Alles klar, eigentlich ist alles safe, der Mann muss aus dem Weg. Sie war verheiratet, alles klar, ein guter Kollege von ihm, und hat versucht, ihn irgendwie dazu zu bringen, bei seiner Frau zu sein, dass das vielleicht so ein Kuckucksei wird, das kriegt man da nicht so mit. Der Mann von ihr war unglaublich loyal und ging nicht nach Hause, wenn seine Kollegen auch nicht, also seine Soldaten auch nicht nach Hause gehen konnten. Sprich, es ging nicht. David ging dann noch einen Schritt weiter und sagte, alles klar, der nächste Krieg steht voran, ich schick den Mann von ihr einfach an die Front, ganz nach vorne, dass er sicher umgebracht wird. Genauso ist es passiert. Der Typ geht an die Front und ist einer der ersten Opfer in dem nächsten Krieg. Diese Geschichte hat niemand mitbekommen, niemand gesehen, vielleicht manche erahnt, aber nicht gewusst. So ist es doch manchmal mit uns heute auch, dass wir manchmal Dinge haben, die keiner sieht, keiner weiß und keiner wissen muss. Und doch sind sie da. In der Geschichte von David wäre es wohl auch nicht groß aufgeflogen, wäre da nicht einer, der noch richtig guten Kontakt zu Gott hat, ein Prophet damals, der zu David ging und sagte, hör zu, ich habe eine Geschichte für dich, wie soll ich reagieren? Und erzählt eine Geschichte, die ganz ähnlich ist wie die von ihm und der Frau. Plötzlich ist David der Richter und sagt, dieser Mann, der muss sterben. So ein Quatsch, das ist ja furchtbar. Ganz dramatische Geschichte. Und der Typ, der die Geschichte erzählt hat, der Prophet, sagt, du bist dieser Mann. Selbst jetzt ist David aufgeflogen. Sehr deutlich aufgeflogen. Wie reagiert er jetzt auf die Geschichte? Reagiert er wie Petrus, Simon? Nimmt die Vergebung an oder wie Judas, der sagt, Ich kann mir das selbst nicht vergeben. Das ist eine grausame Geschichte, die da passiert ist und ich habe damit zu tun. Er reagiert wie Simon Petrus. Geht zu Gott und sagt: Hör zu, ich habe erkannt, weil du mir gezeigt hast, dass das sehr schlecht war. Ich entschuldige mich dafür. Ich entschuldige mich nicht einfach nur sorry, sondern es tut mir von Herzen leid, was ich da getan habe. Er nimmt die Vergebung von Gott an und auch mit der Zeit die Vergebung für sich selbst. Er verarbeitete alles Mögliche in Gedichten und Psalmen. Psalm 32 lesen wir einen Teil davon. Wir lesen Vers 5. Doch endlich gestand ich, David, dir meine Sünde, Gott, und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir gegeben und meine Schuld weggenommen. Ich habe erkannt, ich habe was Falsches getan. Ich will dir es bekennen, Gott, und du vergibst mir. Spannend finde ich in diesem Vers dieses Wort. Endlich. Endlich bedeutet endlich. Endlich bekenne ich dir. Endlich erkenne ich, um Dinge umzukrempeln. Endlich. Warum fällt es dir und mir und nicht nur dir und mir so schwer, Dinge, die offensichtlich falsch laufen, so lange nicht vor diesem Gott der Liebe anzusprechen? Warum ist das so unendlich schwer und dauert so unendlich lang, bis man an dieses endlich kommt? Ich war die letzte Woche im Gesangsunterricht. Das ist sehr wichtig, weil ich brauche Feedback. Ich brauche jemanden, der besser ist als ich, um mir zu sagen, wo ich dran arbeiten kann. Es gibt viele Baustellen. Eine davon ist die hohen Töne. Ich krieg sie einfach nicht so hin, wie ich das gerne haben möchte. Es gibt verschiedene Varianten, wie man das üben kann, natürlich. Und irgendwann sprechen wir drüber, wir gucken uns immer eine Sequenz an von dem letzten Worship und gucken dann, hey, da und da, was ist da passiert, Doro? Wir müssen gucken, wie dein Körper reagiert hat und dann können wir da eine Umkehrung machen. Ich so, super. Und wir sprechen so drüber und sie sagt, ja, aber was hast du gedacht in dem Moment? Da sage ich, naja, also nicht sehr viel, weil ist schon lange her, keine Ahnung. Aber es hat sich so angefühlt, dass ich das gemerkt habe, da ist was, das kommt nicht so gut raus, aber ich konnte es nicht ändern. Und dann stutzte sie und sagte, warum? Und ich habe versucht, selbst zu überlegen, warum war das so schwierig? Ich wusste, das kommt nicht gut. Das ist ein sehr banales Beispiel, Leute, ich weiß das. Ich wusste, es kommt nicht gut. Aber ich konnte es nicht verändern in dem Moment. Und ich sagte, es fühlte sich so an, als wäre ich ein Zugwaggon auf einer Schiene. Unmöglich, links oder rechts zu gehen, ohne zu entgleisen. Keine Chance, irgendwas anderes zu machen als der Weg, der da ist, leider der schlechte. Für mich. Und ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich merkte, diese Aussage, die ich getroffen habe, die hat was Tieferes gehabt als nur in dem Gespräch beim Gesangsunterricht. Oft fühlt es sich für mich in anderen Situationen genau gleich an. Manchmal ist es ein sehr bewusstes Dagegenentscheiden, wie mit dem Kugelschreiber-Geschichte vorher. Aber oft ist es auch so, dass ich einfach Gefühl habe, das geht nicht anders. Funktioniert nicht anders. Der Weg ist wie vorgegeben. Ich komme da nicht raus. Mega spannend. Wir haben Dinge eintrainiert und können fast nicht was verändern. Das endlich wartet noch lange, bis wir irgendwann was verstehen und umkehren können. Und meine Gesangslehrerin wäre nicht meine Gesangslehrerin, wenn sie nicht eine tolle Idee hätte. So auch hier. Sie sagte, Doro, das ist ganz einfach. Du singst so lange weiter, egal ob gut oder schlecht, bis zum nächsten Atemzug, weil atmen musst du. Und dann sammelst du dich und versuchst es besser zu machen. Und das, meine lieben Freunde, ist eines der wichtigsten Lektionen, die ich heute euch gebe. Wartet bis zum nächsten Atemzug, weil atmen müsst ihr. Überlegt und sammelt und versucht es besser zu machen. Und dieses versucht es besser zu machen, ihr könnt es euch vorstellen, ist eine Praxis. Muscle Memory, so nennt man das gerade im Gesang und auch in der Schauspielerei. Man wiederholt Dinge immer mehr und mehr, bis es wie natürlich passiert. Um im Bild vom Gesang zu bleiben, ich kann hohe Töne singen, auch höher als ich dort im Gesangsunterricht, wo wir geübt haben. Und witzigerweise funktionieren diese Songs extrem gut, weil ich sie 100 Millionen Mal geübt habe, bis dieser hohe Ton entspannt kommt. Bei dem Lied funktioniert es. Bei dem anderen noch nicht. Aber es wird funktionieren, wenn ich dranbleibe und immer wieder bis zur nächsten Atempause warte und es wieder versuche, dahin zu kommen. Nicht von jetzt auf gleich. Dann. Es ist eine Lüge zu glauben, dass das Unrecht, was passiert, das Chaos, was um dich herum passiert, in dein Leben kommt, dich in eine Schiene schießt, wo du nicht mehr rauskommst. Es ist eine Lüge. Veränderung ist jederzeit, so sagt es die Bibel, möglich. Jederzeit kannst du einen Schritt raus machen. Jederzeit kannst du sagen, ich versuche es wieder neu. Chaos kommt, da haben wir keinen Einfluss, aber sehr wohl darauf, wie wir reagieren. Jetzt habe ich ganz viel über Sünde gesprochen. Was ist Sünde eigentlich? Sünde bedeutet nichts anderes als etwas Falsches tun. Aber es geht noch viel tiefer als etwas Falsches tun. Es geht auch darum, etwas Falsches ins Leben zu lassen. Eine falsche Annahme, ein falsches Wort von öpperem, völlig egal. Etwas, was dich vom Ziel wegbringt. Etwas, was versucht, dich vom Ziel nicht mehr hinzubringen. Was deine Sache sabotieren möchte. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, in dem Frieden Gottes, in der Liebe Gottes zu bleiben. Beziehung zu diesem Gott, zu deinem Mitmenschen und zu dir selbst. Das ist das Ziel. Und alles, was das nicht fördert, sondern verhindert oder sabotiert, ist nicht das Ziel. Das nennt die Bibel Sünde. Ob wir es tun oder Unrecht uns passiert, spielt keine Rolle. Ob wir der Auslöser sind oder Dinge uns passieren, spielt keine Rolle. Gott vergibt in beiden Fällen. So oder so. Wenn wir das sehen, die Sache auf den Tisch bringen, Vergebung bitten. Vergeben können wir auch, wenn Leute uns wehtun, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Gedanken danach sind nicht so wahnsinnig glorreich bei mir. Zum Glück spreche ich sie oft nicht aus. Aber wenn ich sie aussprechen würde, würden sie definitiv nicht zur Beziehungsverbesserung führen. Das heißt, ich vergebe oder ich sage, hey, Entschuldigung für die Gedanken, die ich gemacht habe, weil sie nicht sehr hilfreich sind. Die Dinge auf den Tisch bringen, bearbeiten, erkennen, die sich komisch anfühlen. John Eldridge ist ein Autor, der mich schon seit meiner Jugend begleitet, ist ein ganz toller Therapeut in Amerika und er hat ein super cooles neues Buch rausgebracht. Und er schreibt als Therapeut, hey, die gute Nachricht ist nicht, dass es Therapeuten gibt. Klammer auf, natürlich sind Therapeuten toll, sonst würde ich meinen Job verlieren, sagt er. Klammer zu. Aber Fakt ist, dass wir zu wenig Therapeuten, Psychologen und Seelsorger auf dieser Welt haben. Das sehen wir nicht nur in Amerika oder im Nahen Osten, das sehen wir auch hier. Wie lang sind die Wartelisten? Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, cool, hast du was erkannt, tu mal 2 Wochen daran arbeiten und dann gucken wir weiter, sondern die gute Nachricht ist, Jesus ist für all das gestorben und möchte all das mit dir bearbeiten. Und je nachdem, wie lange es dauert, spielt keine Rolle. Er ist da und will sofort mit dir unterwegs sein und drangehen. Heißt nicht, dass wenn du sagst, Jesus, sorry, alles vorbei ist. Heißt aber, dass der erste Schritt getan ist, um deine Muscle Memory umzupolen. Er beschreibt es so, dass er sagt, hey, wir haben natürlich recht schnell, also wir haben recht viel Stress, viele Dinge passieren in unserem Leben. Oft haben wir nur ein Gefühl. Und aus meiner Generation weiß ich, Gefühle sind nicht so gut. Gefühle schiebt man schnell beiseite, die nerven nur, sind kompliziert und nicht erklärbar. Genau das sagt er auch. Oft sind Gefühle, die hemmen dich, das ist komisch. Sie sind diffus und man kann sie nicht wirklich greifen. Und er hat was für mich sehr Hilfreiches gesagt. Er sagt, Leute, wenn da ein Gefühl kommt um die Ecke, wo du merkst, komisch, ich will, dass es weg ist, sofort, am besten immediately, direkt, dann sagt er, du musst es nicht verstehen. So viel zwischen Himmel und Erde passiert, was du nicht verstehen kannst. Ich glaube auch sehr vieles, was um uns herum passiert. Weißt du, warum eine Blume genau jetzt blüht und nicht schon letzte Woche? Weißt du, warum du Hühnerhaut bekommst, obwohl es gar nicht kalt ist? Weißt du, warum jetzt gerade deine Nebennierenrinde genauso viel produziert, wie es braucht für den Körper, und kannst du das steuern? Viele Dinge erkennen wir nicht und wissen nicht. Wir wissen einfach nur, ja, es ist halt da. Und manches davon fühlt sich komisch an. Und er sagt, hey, nimm Jesus mit, wenn du an ihn glaubst. An den Ort, der komisch ist. In das Gefühl hinein. Und das reicht. Wunderbar, wenn du noch Leute um dich herum hast, die sich auskennen mit sowas, dich begleiten können. Aber die einfachste und Geschichte, die die Bibel uns zeigt, ist, wenn du was merkst, was komisch ist, nimm Jesus mit und er zeigt auf. Nimm Jesus mit und es kommt meistens Frieden. Und wenn nicht, dann bleib so lange, bis dieser Frieden kommt. Er hat ihn versprochen, sein Problem. Wie reagierst du, wenn Chaos um dich herum passiert? Reagierst du wie ein Judas und sagst, bringt nüt, ich gang? Oder wie ein Simon und ein David, die sagen, yes. Da ist was, was mir Angst macht. Da ist was, was blöd gelaufen ist, was mir blöd widerfahren ist. Aber ich bleibe da nicht stehen. Ich nehme Jesus mit an diesen Ort, in dieses Gefühl, auch wenn ich es nicht deuten kann und ich es auch gar nicht möchte. Er weiß, was passieren kann, was er tun kann. Es ist nicht greifbar, es ist nicht erklärbar, das ist egal. Er weiß es. Dort kommt Veränderung. Dort, wo wir Jesus in die Situation reinlassen, die uns schwerfallen zu verändern. Wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Einen Schritt nach dem anderen wird er dich führen. Mir geht es oft so, wenn ich merke, da ist Chaos um mich herum oder in mir drin, und ich aber gar keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Oder ich keine Zeit habe, weil so vieles anderes wartet. Und ich dann nach ganz langer Zeit merke, wer, glaube ich, gut gsi, hätte ich das gemacht. Und dich dann kleinlaut, so klein mithut, zu Jesus komme und sag, Jesus, jetzt bin ich parat, entschuldige. Und er sagt, alles klar, dann lass uns mal starten. Ärmel hochkrempeln und los geht's. Es dauert eine Weile, bis ich mir selbst vergeben kann, weil ich das Gefühl habe, ich verbubbel so viel Zeit. Wo könnte ich denn schon stehen, wenn ich viel früher das erkannt hätte? Und ich verbubbel ja nicht nur meine Zeit, sondern auch noch die Zeit vom Schöpfer des Universums. Er hat mich schnell beruhigt und hat gesagt, er hat alle Zeit der Welt, okay, immerhin. Aber ich finde das furchtbar, wenn ich das Gefühl habe, ich verpasse etwas oder ich tue irgendwie Zeit verschwenden. Und Jesus sagte einmal, Doro, es ist alles gut. Du musst dich nicht stressen. Ich bin außer Raum und Zeit, das ist dein Glück und meins auch. Und ich habe so ein witziges Zitat gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Er sagt, Kopf hoch. Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Ja, ihr wisst, ich liebe Wortspiele. Ich finde das wirklich cool. Ich habe auch ein bisschen länger drüber nachdenken müssen tatsächlich und habe mir überlegt, stimmt das? Kann denn etwas Falsches plötzlich besser werden zu dem, was richtig gewesen wäre? Und ich habe mir gedacht, wenn das stimmt, was in Römer 8, 28 steht, da heißt es, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Und alles meint alles. Bedeutet nicht, liebe Freunde, dass wir das ausreizen müssen. damit wir das Bessere bekommen, dafür Falsches tun, weil das Gute ist nicht gut genug. Nein. Falsche Rechnung. Es darf dich aber entspannen in einer Situation, wo du denkst, Mist, hätte früher passieren können, tut's aber nicht. Der Stress, den du hast mit dem Chaos, löst du nicht, indem du versuchst, dem Chaos aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert nicht. Wir sind in einer Welt voll Chaos. Es wird kommen, früher oder später. Die Frage ist viel mehr. Dein Fokus sollte viel mehr sein, wie schaffe ich es durch das Chaos oder um das Chaos herum? Das ist der Punkt. Guck nicht aufs Chaos, sondern auf den, der Chaos beherrschen kann. Auch das Chaos in dir. So, ihr Lieben. Zusammenfassung. Nur 7 Punkte. Der Heilige Geist, der Helfer, zeigt dir Dinge auf. Früher oder später. Wenn du das erkennen kannst, zu der Zeit, wo du es erkennst, stress dich nicht, ob früher oder später, spielt keine Rolle. Der Moment, wo du es erkennst, bring den stinkenden Fisch auf den Tisch. Dann kann man Dinge bearbeiten, verändern und vorwärts gehen. Guck es dir an, bitte um Vergebung. Immer wieder. Wegen großen und kleinen Dingen spielt keine Rolle. Denn wir wissen, dass uns vergeben wird, wenn wir es ehrlich meinen. Vergebung kommt. Du darfst die Vergebung annehmen. Und ich habe noch einen Punkt eingesetzt, weil, ich bin auch so ein Typ. Alles, was dir vergeben wurde, ist vergeben. Das bedeutet, es ist weg. Du musst es nicht wieder herholen, um es zu betrachten, wie gut es ist oder wie schlecht es war. Oder ob du vielleicht dich doch noch mal behalten möchtest, weil alles, was Jesus vergibt, ist vergeben. Es ist weg, außerhalb deiner Reichweite. Du darfst es weglassen. Du darfst es dort am Kreuz lassen. Und dann darfst du Veränderung erwarten. Der Gott des Himmels und der Erde, der Gott der Liebe, will Veränderung jeden Tag für dich. Nicht so, sondern einen Schritt nach dem anderen. Stetig vorwärts. Das ist sein Ding. Christen sind glücklicher als alle anderen. Könnte man auch als Druck verstehen. Ist nicht so gemeint. Weil ich glaube, dass alles Glück, alle Dankbarkeit, die wir erleben und uns einfällt, durch ihn passiert. Er versucht, uns glücklicher zu machen. Alles Glück, alles Gute kommt von Jesus, durch Jesus, in Jesus. Er ist der Grund, warum wir glücklicher sein dürfen. Zu der Zeit, wo wir es erkennen. Das, was an Ostern passiert ist, die große Geschichte, also Gott gab seinen Sohn, damit der Weg frei wird zwischen Beziehung, zwischen Vater und Kindern, Menschen und ihm, die ist heute noch genauso real wie damals, als wir es gefeiert haben und damals, als es das allererste Mal passiert ist. Jesus macht alles neu, wenn wir uns dafür entscheiden. Und diese Entscheidung ist nicht einfach nur einmalig. Sie fängt mit einer Entscheidung an. Aber dann müssen wir sie täglich neu fällen. Manchmal auch mehrmals. Glaube ich diesem Jesus? Vertraue ich ihm meine dunkelsten Orte an, meine diffusesten Gefühle und mein größtes Chaos? Du darfst ihm vertrauen. Wo ist dein Chaos? Wo fühlt es sich bei dir komisch an? Wo steckst du fest auf einer Schiene, wo du eigentlich aussteigen möchtest? Wo darfst du loslassen? Wo solltest du, darfst du, könntest du vergeben? An welchen Ort lädst du Jesus ein? Und was darfst du stattdessen annehmen? Ich rede noch mit ihm. Er freut sich, wenn wir mit ihm reden, und das machen wir jetzt. Gott, ich möchte danken, dass du liebst, dass du immer Vergebung für uns parat hast. Du siehst unser Herz und auch, wie manchmal störrig es ist, Dinge anzunehmen. Ich danke dir, dass du Geduld hast und Zeit für dich keine große Rolle spielt. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, uns immer wieder Dinge aufzeigst. Und Heiliger Geist, das bitten wir dich jetzt. Du als Helfer, der hier ist, daran glauben wir, dass du Dinge jetzt aufzeigst, wo was dran ist. Und da, wo nichts dran ist, da gib jetzt einfach Frieden ins Herz und ein Lächeln auf die Lippen. Das ist gut. Da, wo es nicht so ist, trotzdem ein Lächeln auf den Lippen, weil wir wissen, dass du Gutes machen möchtest, uns verändern möchtest. Und da, wo du es jetzt siehst, komm und zeig den nächsten Schritt. Wir vertrauen dir. Hey, und da, wo du jetzt gerade merkst, boah, da hat mich was angesprochen, da ist was angeklungen, übergeh es nicht. Auch wenn jetzt das nächste Lied startet, völlig egal. Guck es mit Jesus an. Du musst es auch nicht hier machen, kannst es natürlich auch zu Hause machen, keine Frage. Aber verpasst den Moment nicht. Die Zeit hast du jetzt, um mit deinem Jesus ins Gespräch zu kommen, der es gut mit dir meint und auch ziemlich gut macht. Er spricht jedes Mal, komm zu mir und dann schauen wir weiter. Ich liebe dich, ich bin mit dir unterwegs. Amen.